So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Mein Quartal, meine Welt und deine Fragen. Ich freue mich heute ganz besonders, mit euch in Austausch zu gehen und ich wünsche euch erstmal nochmal ein frohes neues Jahr. Ich freue mich tatsächlich auf 25. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Was haben wir heute vor? Wir haben mit diesem Format am Ende des Tages vor, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, eure Fragen zu beantworten, aber auch so die ein oder anderen Highlights nochmal zu reflektieren und nochmal darüber zu sprechen. Wir haben 7 Kategorien. Neben so einem kleinen Startschuss, um immer einen Überblick zu bekommen für die Folge, haben wir die Kategorien Köpfe und Impulse, die besten Momente sozusagen aus dem Podcast-Studio. Wir haben die Kategorie Business Insights, Bühnenbegegnungen, Aha-Momente, die ich im letzten Quartal gehabt habe. Es geht um Trends und Themen, die die Welt bewegen, aber auch mich bewegen und ich mit euch darüber sprechen möchte. Ich möchte eure Fragen beantworten in der Kategorie Community Spotlight. Wir haben einen kleinen Ausblick noch dabei. Was erwartet euch im nächsten Quartal an Folgen? Wo könnt ihr mich vielleicht gegebenenfalls sogar auch treffen? Und so weiter. Und es gibt nochmal sozusagen den letzten Aspekt, das große Finale. Lasst uns anfangen. Lasst uns über die erste Kategorie sprechen. Lasst uns über Köpfe und Impulse sprechen. Was waren tatsächlich die spannendsten Highlights des letzten Quartals? Es war viel los. Es waren über 11 Episoden, die wir aufgenommen haben. Die erste Staffel, Generation im Wandel mit Trigema, mit Rossmann, mit Sennheiser, mit Kienbaum und Filser. Tolle Staffel. Wir hatten die Ausspielung der Big Bang KI Festival Interviews. Einzelne Folgen von, keine Ahnung, Thomas Jatzombek bis Luigi von Burger Me und so weiter. Also waren wirklich spannende Elemente dabei. Was waren meine Highlights? Oliver Bierhoff, Andreas und Daniel Sennheiser, Sascha Pallenberg und definitiv die Rossmann-Folge. Warum? Oliver Bierhoff, ich glaube, aus der Kindheit geprägt, einfach eine spannende Möglichkeit, einen Menschen, den ich eigentlich nur aus Medien kenne, sozusagen nicht nur persönlich, sondern total nah in diesem Interview und auch letztendlich davor und danach kennengelernt zu haben. Andreas und Daniel Sennheiser hat mich wahnsinnig beeindruckt. Warum? Weil die strategische Weitsicht, die Kreativität, die Perfektion, die sie an den Tag legen, einfach wahnsinnig erstrebenswert ist und zeigt, welche tollen Unternehmer und tolle Organisationen wir in Deutschland haben. Sascha Pallenberg war einfach so klar, so pointiert, auf den Punkt, wo man eigentlich letztendlich das Gespräch in 50 Schlagzeilen für die Bild-Zeitung hätte irgendwie ausschlachten können. Super interessante Folge, einfach die Art, ja, von Sascha, Dinge, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen. Richtig, richtig gut. Und da kommen wir eigentlich gleich dazu, zur nächsten Kategorie, Business Insights, Bühnenbegegnungen und Aha-Momente. Es ist natürlich total faszinierend, Menschen, die Self-Made-Milliardäre geworden sind, kennenzulernen, mit denen zu sprechen, von denen zu lernen. Aber vor allem war die Folge auch ein maximaler Stressor. Wir sind da reingekommen und am Ende ging es darum, ja, wir haben auch nicht so viel Zeit und wie lange dauert das eigentlich hier? Und der Start war sozusagen stressig von Aufbau bis rein in die Folge. Ich finde, man merkt es auch so ein bisschen. Ich habe auch so knapp 10 Minuten gebraucht, um in dieses Interview reinzufinden. Aber das Interview war total schön. Es war faszinierend und vor allem, ein Satz hat es für mich ganz, ganz faszinierend und spannend gemacht. Das war nämlich den, der off the record stattgefunden hat, wo Dirk Rossmann tatsächlich zu mir gesagt hat, er fand es richtig stark, wie gut ich das Gespräch geführt habe. Im Sinne nicht, wie gut die Fragen waren oder sonstige, sondern eher, wie ich es geschafft habe, sozusagen mit dieser Gruppe an Personen ein Gespräch und eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit wir eigentlich am Ende dieses doch lockere, aber auch sehr nahe Gespräch haben führen können. Das fand ich ein total schönes Kompliment, weil er hätte es nicht sagen müssen. Und genau solche Momente machen am Ende viele Dinge aus, wo wir einem anderen eigentlich wirklich sagen, was uns gefallen hat, was uns inspiriert hat, was uns irgendwie bewegt hat. Ich glaube, das geschieht viel zu selten. Deswegen ist man auch bei solchen Themen oftmals dann irgendwie eher überrascht, wenn man Komplimente bekommt. Ich glaube aber, das sollte jeder mehr machen, einem anderen sozusagen die Komplimente auch mitteilen, die man vielleicht insgeheim vielleicht nur denkt. Das war zumindest ein Moment, es war definitiv noch ein Aha-Moment, war behind the scenes bei der Digital X, nicht nur mit Oliver Bierhoff, sondern auch mit Roberto Blanco, wahnsinniger Typ, tolle Gespräche, mit 83 so eine Performance abzureißen auf der Bühne, Respekt, aber vor allem auch toller Mensch geblieben, sehr sympathisch, also wirklich sehr sympathisch. Ansonsten haben mich tatsächlich Gespräche, die ich eher im kleineren Kreis gehabt habe, auf Keynotes, Auftritten, die zum Beispiel beim Wirtschaftsclub in Münster, 30, 40 Personen, mit denen ich am Ende nach dem Vortrag auch in den Diskurs gegangen bin. Und das finde ich tatsächlich immer total erstrebenswert beziehungsweise anregend. Warum? Weil ich auch die Perspektiven von anderen Seite höre, die Ängste, die Herausforderungen, aber auch deren deren Meinung zu den Themen ist ja nicht nur, dass ich eine Meinung habe, ja, und dass die Meinung ist, sondern tatsächlich, dass eine Meinung und auch meine Perspektiven tatsächlich aus unterschiedlichsten Aussagen, unterschiedlichsten auch Perspektiven von Personen tatsächlich entsteht. Ich habe meine eigene, aber ich bilde mir auch sehr stark aus anderer Meinung heraus eine Perspektive, die ich dann am Ende teilenswert finde, weil sie einfach spannend ist, weil sie andere anregt und andere vielleicht dazu befähigt, in ihren Themen weiterzukommen. Deswegen, das hat echt ganz cool gemacht. Man könnte es auch zusammenfassen, was sind eigentlich die Momente, wenn man mich fragt, die speziell für mich sind. Oftmals, ich weiß nicht, wer den Film Liebe braucht keine Ferien kennt, da gab es diesen Satz, süßes Spontantreffen. Und oftmals ist es genau das, dieses spontane Aufeinandertreffen von Personen oder mit Personen, die am Ende in Erinnerung bleiben. Ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich in meiner Arbeit nicht täglich, aber definitiv wöchentlich vorfinde. Und das ist auch das, was es so spannend macht und mich auch prägt. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, das, worauf man hinaus sein sollte, offen zu sein, um genau diese Erfahrungen auch zu machen. Lass uns zur nächsten Kategorie kommen, die ich genauso spannend finde, denn Trends und Themen. Was bewegt die Welt? Was bewegt mich? Was mich tatsächlich sehr stark bewegt aktuell ist, dass wenn ich rausschaue, wenn ich in den Austausch gehe und mit unterschiedlichen Personen spreche, dass die Menschen, die Organisationen sehr stark von Angst und von Abwarten geprägt sind. Beides meiner Meinung nach nicht gerade die besten Voraussetzungen, um Zukunft zu gestalten, aber auch Veränderungen tatsächlich richtig adressieren zu können. Und man hat oft, wenn man natürlich Angst und Abwarten hört, dass das Element, was ergibt sich daraus, aufgeben, ja, zurückstecken. Und das ist irgendwie genau das, was ich nicht wahrhaben möchte, wofür ich auch nicht stehe. Wir leben in herausfordernden Zeiten, gar keine Frage. Wir haben es mit Multidimensionen an Krisen zu tun, ja, Polykrisen, wie man so schön sagt. Aber am Ende, ich glaube, liegt es daran, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Zukunft sehen und auch wie wir in diese dementsprechend investieren. Sascha hat einen sehr spannenden Satz gesagt, wenn wir in Zukunft denken, dann investieren wir auch ganz anders in diese. Und ich glaube, dieser Satz sagt super viel aus, woran es momentan nicht scheitert, aber wo wir definitiv Potenzial haben, uns weiterzuentwickeln. Und wir müssen auch ein bisschen ehrlich zu uns sein. Ich glaube, ganz ehrlich, was mich bewegt, ist, dass wir zu viel transformieren. Ja, viele Transformationen scheitern. Ja, wir gehen wieder zurück und so weiter. Warum? Weil viele Dinge gar nicht transformierbar, viele Dinge gar nicht weiterentwickelbar sind. Wir müssen uns tatsächlich in einigen Bereichen uns damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn wir Dinge abreißen, wenn wir sie komplett disruptieren und neu denken. Wir haben ein Bildungssystem aus den 50er, 60er Jahren. Wir haben ein Gesundheitssystem, das sich entwickelt hat, was auch meiner Meinung nach nicht mehr dem Status entspricht, den es eigentlich braucht. Und das sind nur zwei kleine Beispiele, wo eine Transformation meiner Meinung nach nicht hilfreich ist, sondern wir tatsächlich über einen Abriss nachdenken müssen, um zu schauen, wie können wir diese Systeme neu bauen. Wie können wir sie neu denken? Es gibt viele Ansätze da draußen in der Welt. Nicht, wie es sein soll, sondern wo wir uns Inspiration holen können, wo wir uns Austausch holen können, um dann zu schauen, wie schaffen wir es tatsächlich, das auf unser Land zu übertragen. Ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Ich habe vor kurzem die Studie und auch in einem Podcast hier im Handelsblatt bei Sebastian Mattes eine Aussage gehört, die ich spannend fand, eine Studie, wo gesagt wurde, wir können in unseren Strukturen im Land durch Entbürokratisierung 146 Milliarden einsparen. Was bedeutet, dass Deutschland ein Wirtschaftswachstum, woran wir ja sehr oft gemessen werden, von 4% abbilden könnte dadurch. Sofort. Ich fand die Aussage super und ich finde es auch interessant, das zu erreichen oder zu überlegen, wie können wir genau diesen fundamentalen Schritt, diese Basis erreichen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, danach das Träumen nicht aufzuhören, sondern weiterzudenken, wenn wir 4% dadurch abbilden können, ist es noch viel spannender darum zu überlegen, wenn wir es geschafft haben, das umzusetzen. Heißt, wir haben schlankere, wir haben agilere Strukturen in unserem Land, in unseren Organisationen oder sozusagen in unserem staatlichen System. Was können wir denn daraus dann noch gestalten? Wenn wir 4% schon in der Entbürokratisierung schaffen, wie schaffen wir es dann wahrscheinlich sogar 10% oder 15% in Gestaltung, in Entwicklung? Und das finde ich eigentlich, dass diese beiden Dinge immer zusammen gedacht werden sollten. Denn auch wenn wir über KI nachdenken oder andere Sachen, wir haben immer momentan dieses Thema Effizienzsteigerung. Wir setzen KI ein in Prozessen, ja, in Bürokratisierung, in anderen Elementen. Aber es geht nicht nur darum, Dinge effizienter zu machen, sondern es geht auch darum, darüber nachzudenken, wie können wir mit neuen Technologien, mit neuen Themen auch Dinge gestalten. Und das ist etwas, was einfach wichtig ist, diese Perspektive, dieses Mindset mitzunehmen, nicht nur in Effizienz, sondern auch in Gestaltern zu denken. In Entwicklung zu denken. Und ich glaube, das zusammenzudenken, sozusagen diese Ambidextrie in Effizienz und Entwicklung sauber zu denken und danach auch in einen Plan umzusetzen, ich glaube, dann können wir nicht nur 4% abbilden, sondern tatsächlich 10% gestalten. Ich glaube, diese Sachen haben mich auch sehr stark bewegt, weil ich jetzt auch in Dubai war, in anderen Ländern war, wo ich sehe, dass Zukunft genau anders gelebt wird. Und meine Frage ist, und das ist eine Mini-Debatte, die ich einfach nochmal anregen möchte, mein Wunsch für 25 ist in dem Kontext, wir ganz oft in vielen Bereichen einfach nur noch mitspielen wollen. Wir wollen dabei sein, wir wollen auch hier ein bisschen was machen und wir wollen auch da irgendwie nicht ganz den Anschluss verlieren und wir wollen auch dort irgendwie noch irgendwo mitmischen. Aber was ich vermisse ist, dass wir irgendwo reingehen und sagen, wir wollen gewinnen. Und wir wollen nicht nur gewinnen auf europäischem Level, sondern wir wollen in der Welt gewinnen. Und das ist etwas, was ich glaube, was uns zu eigen wieder werden muss, dass wir tatsächlich dieses Gewinner gehen, dieses wir wollen wirklich gewinnen und dadurch auch in den Wettbewerb zu gehen, in Risiko zu gehen, das wieder mehr zu uns, zu unseren Tugenden sozusagen machen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, weil viele anderen sind auf einer ganz anderen Spur. Ja, wer nicht gewinnen will am Fußballplatz, doof gesagt, der muss meiner Meinung nach es gar nicht antreten. Also ich gehe da nicht auf den Platz, ja, wenn ich in der Bundesliga oder in der Champions League spiele, um mitzuspielen. Ich gehe da hin, um zu gewinnen. Ich will Titel gewinnen. Bei der Nationalmannschaft sagt doch keiner, ja, wir gehen irgendwo hin und wollen nächstes Jahr irgendwie bei der EM mitspielen. Na, Scheiß wollen wir, wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen und auch der Gewinn und am Ende der Erfolg definiert auch eine Mannschaft. Und das ist etwas, was ich glaube, nochmal als kleine Debatte hier einfach mit reinnehmen, mehr in diesen Wettbewerb auch tatsächlich reingehen wollen. Community Spotlight, nächste Kategorie. Die eine Frage war, wie starte ich mit Punkt, Punkt, Punkt? Ob das künstliche Intelligenz ist, ob das irgendwelche anderen Themen sind. Es gab ganz oft das Thema, wie kann ich eigentlich mich mit dem Thema auseinandersetzen? Es sind ja so viele da draußen. Und ja, genau das ist der Punkt. Und ich gebe euch jetzt ein Framework mit an die Hand, mit dem wir in den letzten 15 Jahren tatsächlich viele Organisationen beraten haben, ihnen dabei geholfen haben, sich im Innovationskosmos, im Zukunftskosmos zurechtzufinden. 5 Schritte. Der erste Schritt ist tatsächlich, die Trends und Treiber zu identifizieren, die von Interesse sind. Was sind tatsächlich die Themen, die in irgendeiner Weise erstmal Einfluss auf meine Organisation haben können? Was heißt auf meine Organisation? Da kommen wir zu Punkt 2. Was ist der Impact von diesen unterschiedlichen Themen, die es da draußen gibt, auf meine 3 Säulen in meiner Organisation? Die erste Säule ist das Business Model, die Produkte und Services. Das zweite Element, die zweite Säule ist das Customer Engagement. Ja, mit wem stehe ich eigentlich wie in Beziehung? Und die dritte Säule sind die Ways of Work. wie arbeiten wir eigentlich in unserer Organisation zusammen, intern, aber auch mit unserem Ökosystem, das sich sozusagen rund um unsere Wertschöpfung zusammensetzt. Und die Frage ist, welche Themen haben einen Impact auf diese drei Säulen? Beispiel, künstliche Intelligenz, Querschnittsthema hat Auswirkungen auf die Produkte und Services, ja, in der Erweiterung, in der Entwicklung und so weiter, auf das Customer Engagement, wie ich Kundenbindung, Gewinnung, Beziehungen und so weiter gestalten oder auch ausbauen oder entwickeln kann. Und die Ways of Work, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns Informationen zugänglich machen und so weiter und so fort. Da sieht man sofort, okay, dieses Thema hat eine Querschnittsfunktion. Und dann ist die nächste Frage zu definieren, okay, welche Themen sind sozusagen interessanter, weil sie auf mehrere Bereiche einen Impact haben, wo ich jetzt schon ein Stück weit sagen kann, okay, der ist hoch. Und dann kommt die Wahrscheinlichkeitsableitung rein, okay, wir haben eine Matrix und die ist super einfach bei Punkt 3, Impact versus Wahrscheinlichkeiten. Ganz einfache, ganz rechts in der Säule ist, wenn ich einen hohen Impact habe, zum Beispiel künstliche Intelligenz und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Themen umsetzen, ob jetzt das generative AI ist oder analytische AI ist, ist mal völlig freigestellt. Dann sind das Themen, die sofort eine strategische Relevanz haben, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und es gibt eine Matrix, ich lasse die auch gleich nochmal irgendwie einblenden, wo man sehr gut sieht, Impact, Wahrscheinlichkeit im zeitlichen Kontext zu definieren und zu sagen, okay, hohe Wahrscheinlichkeit, mittlere Wahrscheinlichkeit, kleine Wahrscheinlichkeit, hoher Impact, mittlerer Impact, kleiner Impact. Und da eine Liste zu machen, da kann ich sehr, sehr schnell ausmappen, sind das Themen, mit denen ich mich konstant und stringent sofort beschäftigen muss in der Strategie, sind das Dinge, wo ich mich mit Szenarien mal Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen muss, sprich, wenn sie kommen, dann bin ich darauf vorbereitet, oder sind es eher Themen, so Wildcard-Elemente, wo ich sage, Wahrscheinlichkeit ist gering, aber der Impact ist maximal, dementsprechend lass uns doch mal so ein bisschen forschen, was da tatsächlich für uns drin ist, beziehungsweise wie hoch Auswirkungen sein könnten. Wenn ich das definiert habe und danach weiß, okay, das ist wichtig, das Thema, und wir haben es für uns definiert und wir wissen überhaupt, in welchen Themen wir auseinandersetzen, dann kommt jeder im Punkt 4 zu der Frage, Partner build or buy. Kann ich es alleine? Brauche ich strategische Partnerschaften? Muss ich über Akquisition nachdenken? Hier muss man einfach für sich einen Plan definieren, der oftmals was auch mit Zeit zu tun hat. Wie schnell muss ich mich mit diesen Themen sozusagen auseinandersetzen, um dann zu sagen, was ist für mich die beste Option? Und zu guter Letzt kommen wir zu Punkt 5, dem Actionplan. Wenn ich weiß, was sind die Themen, wie hoch ist der Impact auf meine drei Säulen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, welche Umsetzungsvariante ist für mich die erstrebenswerte im Sinne von strategischer Partnerschaft, Eigenentwicklung oder Akquisition, dann zu überlegen, okay, wie setze ich das jetzt um, wie gehe ich die Themen an, wie verteile ich die, wie budgetiere ich die und so weiter und so fort. Dann habe ich sehr, sehr schnell in einem 5-Schritte-Plan die Übersicht von Themen und der Auseinandersetzung, mit denen ich dann tatsächlich agieren kann. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gezeigt, wie ihr euch mit den Themen sozusagen strategisch sehr sauber auseinandersetzen könnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir einfach, dann kann ich da auch nochmal in einem der nächsten Folgen sozusagen da nochmal ein bisschen detaillierter reingehen. Die nächste Frage war, welches KI-Tool hat dich 2024 am meisten beeindruckt? Gut, wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, mich hat tatsächlich nicht das einzelne Produkt am meisten beeindruckt, weil ich mich tatsächlich mit dieser Thematik schon sehr, sehr lange auseinandersetze. Deswegen sind auch solche Themen wie ChatGPT oder andere Elemente jetzt, sag ich mal, für mich nicht irgendwie total inspirierend gewesen oder neu. Zwar eher eine Frage der Zeit, aber natürlich war es interessant zu sehen, wie die Masse damit umgegangen ist und wie dieses Thema sich sozusagen medial, aber auch in den Organisationen und auch darüber hinaus entwickelt hat. Aber für mich tatsächlich war es die Symbiose aus verschiedenen Tools, die gezeigt haben, dass ich mit unterschiedlichen Tools teilweise ganze Elemente von, was weiß ich, Marketing, Sales oder anderen Sachen irgendwie umsetzen kann. Also zum Beispiel bei den Podcast-Sachen ist es auch so, ich kann die Podcast-Audiodateien komplett transkribieren lassen, ich kann das Transkript sozusagen mir in eine Executive Summary übertragen lassen, ich kann aus der Executive Summary mir Headlines erstellen lassen, Teaser-Texte erstellen lassen, die ich danach nur noch ein bisschen iterieren muss. und so weiter und so fort. Also man kann in kürzester Zeit mit bestimmten Tools Schritte machen, die extrem viel Zeit gebraucht haben. Und das finde ich tatsächlich interessant. Ansonsten finde ich die Themen AI-Bots für dieses Jahr extrem spannend auf der Agenda, so dieses Thema Cloud Computer Use, wo man AI-Bots irgendwie ausprobieren kann auf dem System, total spannend. Einfach da mal eine Demo-Version ausprobieren, haben wir es in unterschiedlichen Bereichen mal getestet, wo wir Bots haben loslaufen lassen, um irgendwie, keine Ahnung, eine Reise zu buchen, Reiseportale zu vergleichen und das dann auch am Ende des Tages auch den Kunden, wie hier zum Beispiel auf der Bühne mal zu zeigen, wie schnell sowas tatsächlich erfolgt und mit welchen Inhalten und auch Handlungsempfehlungen man am Ende des Tages rausgeht. Notebook LM fand ich tatsächlich extrem spannend, wo man sich Texte, Inhalte, Papers sozusagen auf eine etwas andere Art und Weise erschließen kann oder inhaltlich irgendwie auch aufgreifen kann. Finde ich total spannend. Also das muss ich schon sagen, das sind eher so einzelne Aspekte, die ich tatsächlich faszinierend fand im Sinne von, wie gut die schon funktionieren. Natürlich auch sowas wie ein Sora oder sonstiges, wie man heute schon tatsächlich auch Videos generieren kann auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was uns aber auch gleich zu einem anderen Thema nochmal bringt. Weil die eine Frage war auch, und die kann ich so ein bisschen verbinden, was sind meiner Meinung nach die Tech-Themen, aber auch darüber hinaus Themen für 2025, die ich spannend finde. Ganz klar, Themen, die sich rund um AI, aber auch das Thema eher im Hintergrund, Chips, Data Center etc. bewegen, auch Robotics in diesem Zusammenhang. Krypto, Quantencomputing finde ich extrem spannend im Auge zu behalten. Cybersecurity ist, glaube ich, ein Thema, was noch nicht Mainstream ist, aber wahnsinnig wichtig ist im Zuge auch von künstlicher Intelligenz, sich mit dem Thema Sicherheit, Cybersicherheit wirklich auseinanderzusetzen. Das generell natürlich das Thema virtuelle Welten, nicht nur durch eine Apple Vision Pro und auch letztendlich über Meta, die die Themen integriert haben, ist es, glaube ich, eins, was spannend ist, einfach im Auge zu behalten. Welche Themen sind in 2025 für uns schon erreichbar im Sinne von ausprobierbar, im Sinne von testbar, im Sinne von entwickelbar, weil wir sehen, dass viele Features in Deutschland nicht gelauncht werden, ob das zum Beispiel die neue Version von Sora ist oder andere, die durch den AI-EU-Act sozusagen nicht freigegeben sind. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen, auch wenn zum Beispiel so Themen wie eine Apple Intelligence kommt oder sonstiges, dass auch Deutschland die Chance hat, auch regulatorisch die Chance hat, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Denn um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir auch am Standort Deutschland, ja, brauchen wir die Möglichkeit, uns mit den Themen und den Technologien auseinanderzusetzen, die dem Status quo entsprechen. Und das ist einfach wichtig, dass wir da die Möglichkeit haben, genau auch diese Möglichkeiten unseren Unternehmen zu bieten. Und das hat viel damit zu tun, auch wie schnell Deutschland, und das ist mein Thema gesellschaftlich gesehen, die Rückkehr schafft, zum Gewinnerland zurückkommt, Zusammenarbeit neu denkt, Wirtschaft auch ein Stück weit neu denkt, das vielleicht nicht nur auf Automotive und alten Industrien und Pharma etc. irgendwie basiert, sondern noch breiter gedacht wird, dass man auch noch stärker die Blue-Chip-Unternehmen, die Weltmarktführer, die Hidden Champions in Deutschland in den Fokus stellt, wie die eigentlich ihre Geschäfte tätigen, die meiner Meinung nach wirklich inspirierend sind, die wirklich zukunftsfähig sind, um auch im globalen Wettbewerb nachhaltig eine Rolle zu spielen. Und da geht es eher darum, wie schaffen wir es, noch mehr diese Organisationen zu entwickeln, aufzubauen, aber auch letztendlich diesen Organisationen die Möglichkeit geben, sich tatsächlich weiterzuentwickeln, auch über Fusionen nachzudenken und so weiter, um nicht nur Weltmarktführer zu haben, sondern auch Weltmarktführer in Zukunft sozusagen auf deutschem Boden zu besitzen. Ausblick, nächste Quartal, was steht an? Puh, es steht einiges tatsächlich an. Ich freue mich total. Die erste Folge habt ihr ja schon gehört mit John Galvin, von dem CEO von oder dem Vorstandssprecher auch von Coca-Cola. Wir haben jetzt noch die Folge mit Sebastian Mattes, dem Chefredakteur des Handelsblatts. Also wir haben richtig viele Folgen mit Joachim Kripp, dem CEO von Design Offices. Also viele Folgen. Wir gehen eigentlich mehr oder weniger jetzt durch die Wirtschaftselite in diesem Jahr durch, um zu gucken, wo stehen die. Wir gucken ebenso auf spannende Startups, um zu schauen, welche Startups gilt es eigentlich auf dem Schirm zu behalten, die wirklich ein Potenzial haben oder zumindest spannende Technologien mit sich bringen. Und auf der anderen Seite steht nächsten Monat auch schon einiges auf Keynote-Ebene an, sowohl on-air als auch on-stage, worauf ich mich freue. Ansonsten, boah, mein Quartal in einem Satz, was wäre das? Turbulent, inspirierend und ich glaube auch voller Weichenstellungen für dieses Jahr. Es steht viel an, nicht nur auf der Bühne, sondern tatsächlich auch im Podcast. Wir machen mit den Partnern, die jetzt mit an Bord kommen, 5 Partner im Kosmos von WVD, mit denen wir super viele spannende Themen machen. Im nächsten Quartal stelle ich mal alle 5 Partner dezidiert nochmal vor und was wir auch da so ein bisschen vorhaben, um auch zu verstehen, warum ich diese Organisationen in die WVD-Welt integriert habe, und zwar auch strategisch, nicht Werbung oder sonstige, sondern wirklich strategische Partnerschaften, die auch ja mal einen Werbeslot oder andere Elemente haben, aber vor allem, wo es darum geht, Dinge zu entwickeln, welche und was wir vorhaben, erzähle ich euch in dem nächsten Quartal. Ja, ansonsten stehen auch tatsächlich viele Themen an rund um Futurizer und das German House of Business. Da kann ich euch auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, euch hinter die Kulissen führen, was wir da eigentlich machen. Am Ende geht es immer darum, Unternehmen, jungen Unternehmen dabei zu helfen, zu wachsen. Im deutschsprachigen europäischen Raum oder mit dem German House of Business als Beispiel auch im arabischen Raum, weil einfach hier bestimmte Investitionen, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten oftmals nicht gegeben sind und wir möchten Unternehmen aus Deutschland die Möglichkeit geben, in der Welt zu wachsen, aber trotzdem ihre Standorte dadurch aber auch in Deutschland nachhaltig abzusichern. Was wir da machen, das erkläre ich euch dann mal im besten Fall in Ruhe. Ich hoffe, und das ist eigentlich ganz spannend, dass euch diese Folge gefallen hat, weil ich möchte das gerne jedes Quartal machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese so richtig strukturiert gewesen ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mich versucht, so ein bisschen an ein paar Themen zu halten. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein paar Insights mitgenommen. Habt nochmal vielleicht das ein oder andere Thema auch von meiner Perspektive aus anders wahrnehmen können. Sagt mir gerne, wie ihr diese Folge fandet, was es für Verbesserungsvorschläge gibt, was für Fragen ihr aber auch habt. Ihr habt sogar auch die Möglichkeit, was ich auch nochmal reinwerfen wollte, habe ich vorhin vergessen, fällt mir gerade ein, bei Episoden, die wir aufgenommen haben, ob das zum Beispiel eine Folge ist mit Dirk Rossmann oder mit einem Oliver Bierhoff, wenn ihr dem Oliver, wenn ihr Dirk zum Beispiel noch eine Frage stellen wollt, eine ganz persönliche Frage, eure Frage stellen wollt, dann schickt mir die gerne mal zu einem meiner Podcast-Gäste, den kommenden oder aber auch denen, die hinter uns liegen, und ich versuche euch die Antworten zu liefern, zumindest immer eine Frage rauszuarbeiten und die dann mitzunehmen beziehungsweise beantworten zu lassen und euch diese dann im nächsten Quartals-Wrap-Up sozusagen zu präsentieren. In diesem Sinne, lasst uns 2025 zu einem tollen Jahr werden, lasst uns positiv denken, lasst uns sozusagen immer auch gestalterisch und nicht nur effizienzsteigernd denken, und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen noch schönen Januar und bis zum nächsten Mal. Stellt mir eure Fragen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert auch bitte diesen Podcast. Gebt uns eine coole Bewertung. Damit können wir auch die Themen weiterentwickeln. Und ihr seht, wir versuchen uns auch mit neuen Formaten, auch mit mehr Videoelementen und so weiter auch weiterzuentwickeln, um es spannender zu machen, um es noch nahbarer zu machen, aber vor allem auch noch mehr inhaltlich geprägter hinzubekommen, euch das Wirtschaftsversprechen Deutschland zu präsentieren. Also, bis ganz bald, euer Sven. Ciao, ciao.